Werbung.
Haustiere sind viel mehr als nur süße Begleiter. Studien zeigen, dass sie unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Sie senken das Stresslevel, den Blutdruck und sorgen für mehr Bewegung im Alltag, zum Beispiel durchs Gassigehen. Viele Tierhalterinnen berichten außerdem von mehr Wohlbefinden und fühlen sich weniger einsam.
Ja, Anne, dann kannst du deinem Kater Friedel mal offiziell Danke sagen. Wobei, das beste Dankeschön ist am Ende, wenn du dich auch gut um seine Gesundheit kümmerst. Wenn's hart auf hart kommt, hilft da eine gute Absicherung.
Absolut. Und damit sind wir bei unserem Partner Lassi, eine Versicherung für Hunde und Katzen, die besonders stark auf Vorsorge setzt. Also nicht nur bezahlen, wenn schon was passiert ist, sondern dich auch im Alltag unterstützt.
Und dazu gibt's die praktische Lassi-App. Da bekommst du Tipps, kleine Übungen und Unterstützung rund um die Tiergesundheit. Wenn du regelmäßig was für deinen Liebling machst, kannst du sogar Punkte sammeln und die Rabatte sichern. Bis zu 50 Euro für Hunde und 25 Euro für Katzen.
Und falls doch mal eine Tierarztrechnung ansteht, sorgt Lassi für eine schnelle Erstattung, oft sogar innerhalb weniger Minuten.
Richtig klasse finde ich auch die Telemedizin. Da kann jede Hunde- und Katzenmami rund um die Uhr per Videocall mit Tierärzten sprechen. Gerade abends oder am Wochenende, wenn Unsicherheit herrscht, ob es wirklich ein Notfall ist, ist das echt Gold wert.
Und dazu gibt's noch ein jährliches Vorsorgebudget, zum Beispiel für Impfungen, Wurmkuren und die Zahnpflege und einen Kundenservice, der Montag bis Samstag erreichbar ist.
Damit kommen wir zum Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer vorsorgen will, sollte unbedingt auf www.lassi.de reinschauen. Mit dem Code SCHLAU15 bekommst du 15 Euro Rabatt aufs erste Jahr.
Du willst bessere Entscheidungen an der Börse treffen, statt nur Trends hinterherzulaufen? Dann teste jetzt den digitalen Effektenspiegel, dein wöchentliches Anlegermagazin mit fundierten Analysen, klaren Empfehlungen und echten Einordnungen. Für nur 1 Euro bekommst du 3 Monate Zugriff auf alle digitalen Inhalte, jede Ausgabe als PDF, alle Paywall-Artikel und das komplette Archiv vergangener Ausgaben. Informieren, verstehen, besser investieren. Jetzt testen auf effekten-spiegel.com/1 Euro. Und danach entscheidest du. Ganz easy.
Werbung Ende.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Bücher. Mit diesem Song von Knossi begrüße ich euch zu einer neuen Folge Schneller Schlau, in der es um ein Thema geht, das viel diskutiert wird, nämlich das Lesen. Wer kennt das Gejammer nicht? Die Jugend, die liest ja nichts mehr, daddelt nur noch am Handy, den ganzen Tag TikTok, die sollen mal ein Buch in die Hand nehmen. Ja, und leider stimmt es ja auch, Studien zeigen, dass es um die Lesekompetenz bei Kindern nicht gut steht. Andererseits hat sich beim Lesen eine Menge verändert, was Fragen aufwirft. Zählt am Handy Lesen eigentlich auch als Lesen? Was ist mit E-Readern und mit Hörbüchern? All das werden wir heute diskutieren. Ich bin Andreas Albes und habe mir als Experten den ausgebildeten Lesepädagogen und Kinderbuchautoren Birk Grühling eingeladen.
Danke dafür, Andreas. Kaum ein Thema liegt mir so am Herzen wie das Lesen oder das natürlich das Vorlesen.
Birk, eines kann ich unseren Hörern ja gleich verraten. Wir lesen zwar beide viel, aber wir verkörpern auch die Kontroverse in der Lesediskussion. Du würdest am liebsten immer einen Einkaufswagen voller Bücher überall mit hinschieben. Ich dagegen lese am liebsten am E-Reader und am Handy. Übrigens auch unsere Magazine PM und Schneller Schlau ganz bequem als E-Paper.
Ja, da sind wir tatsächlich sehr unterschiedlich. Also ich mag volle Bücherregale und mein Buchregal besteht zu 90% aus Kinderbüchern, vor allen Dingen über Dinosaurier. Und die gibt's auch nicht als E-Paper, deshalb, das mag ich total gerne. Jetzt aber mal was anderes. Was liest du gerade?
Also ausnahmsweise gerade kein Buch auf dem E-Reader, sondern ein altes Diogenes Taschenbuch von Raymond Chandler, dem König der Krimi-Autoren, Der große Schlaf. Das lag bei uns vorm Haus zu verschenken und ich habe mich einfach sofort festgelesen. Sag, was liest du?
Ich habe ja ein Faible für Sachbücher und leider sind die nicht immer durchgehend spannend geschrieben und Da ich leider keine Bücher anfangen und dann einfach weglegen kann, ich muss sie wirklich beenden, habe ich mich nach langen, qualvollen Lektüren mal für einen Roman entschieden. Die Auferstehung von Andreas Eschbach. Es geht um die drei Fragezeichen im gesetzten Alter, die plötzlich wieder ermitteln. Und das ist so ein bisschen Midlife-Crisis-Roman mit Justus, Peter und Bob.
Finde ich, klingt ganz großartig. Jetzt hast du mit den drei Fragezeichen ja schon ein gutes Stichwort gegeben, denn Lesen beginnt im besten Fall ja schon in den Kindertagen. Du hast einen Sohn, liest du ihm vor?
Ja, also mein Sohn wächst sehr buchaffin auf. Drei Fragezeichen lesen wir natürlich und ganz viele andere Geschichten.
Also mein Sohn zurzeit, der liebt Gregs Tagebuch von Jeff Kinney. Das kennen natürlich viele Eltern. Der arme Greg, der ständig von seinem Bruder Roderick, Schlagzeuger in der Heavy-Metal-Band Volle Windel, genervt wird. Großartig. Aber aus dem lese nicht ich ihm vor, sondern er mir jeden Abend.
Also ich mag immer noch das Vorlesen vor dem Einschlafen. Das ist irgendwie ein schönes, präsentes Ritual. Irgendwie, ja, scheint dein Sohn mir ein bisschen ähnlicher zu sein als dir.
Können wir uns ja mal drüber unterhalten, ob du mir auch vorlesen magst. Birk, aber sag, gibt es Zahlen, wie viele Eltern ihren Kindern noch vorlesen?
Ja, die gibt es. Und zwar eine Elternbefragung der Stiftung Lesen, die kommt einmal im Jahr. Aus dem letzten Jahr hat sie ergeben, dass etwa 70% der Mütter und Väter ihren Kindern mehrmals pro Woche vorlesen, also so wie wir. Ein Drittel der Eltern macht das aber gar nicht und greift fast nie zum Kinderbuch. Leider steigt dieser Anteil immer ein bisschen mehr an. Schon eine traurige Entwicklung, oder?
Ja, auf jeden Fall. Aber du bist jetzt ja Lesepädagoge, deshalb erklär doch mal, warum Vorlesen so wichtig ist.
Dafür gibt es eigentlich drei wichtige Gründe. Also Vorlesen oder gemeinsam lesen ist Quality Time mit den Kindern. Also man kuschelt, hat sozusagen Rituale, vielleicht auch vorm Einschlafen. Das stärkt die elterliche Bindung. Gerade für Väter, die vielleicht im Alltag nicht so präsent sind, ist das Vorlesen eben eine gute Chance, nochmal Zeit mit dem Kind zu verbringen und auch gemeinsame Interessen zu teilen. Dann gibt es natürlich die wichtige sprachliche Ebene, also wer seinem Kind von frühester Kindheit vorliest, das hat eben extremen Einfluss auf die spätere Lese- und Schreibkompetenz. Es gibt Studien, dass schon Zweijährige, mit denen häufig gesprochen wird oder mit denen vorgelesen wird, einen 2- bis 3-mal größeren Wortschatz haben als Kinder, mit denen das eben nicht passiert. Wer also vorliest, legt sozusagen den Grundstein für eine schulische Entwicklung des Kindes. Und außerdem stärken solche Geschichten natürlich auch so Dinge wie Fantasie oder Empathie für Charaktere. Oder man fragt sich, wie würde man reagieren, wenn man selbst in Rocky Beach ermitteln würde?
Ja, genau so geht es mir ja auch, wenn ich einen Roman lese. Das kennen wir ja alle.
Werbung.
Anne, kennst du das, wenn du eine Idee hast, dir aber das Know-how fehlt, was Richtiges daraus zu machen?
Oh ja, Andreas, da habe ich in meinem Kopf eine ganze Liste von.
Okay, hier ein Tipp, um wenigstens mal eine Sache auf deiner Liste abzuarbeiten. Angenommen, du hast eine Idee für eine Brille, mit der man, während jemand unseren Podcast hört, gleichzeitig sehen kann, um was es geht.
Du meinst, wenn wir in einer Folge über flirtende Tiere sprechen, dann sehen wir gleichzeitig durch diese Brille, wie sich Eselspinguine Steine schenken.
Ja, genau. Und damit diese tollen, von uns jetzt erfundenen Brillen auch an die Leute kommen, gibt es Shopify.
Und die helfen mir dann beim Verkauf?
Richtig. Shopify ist eine Commerce-Plattform, die Millionen von Unternehmen weltweit revolutioniert. Sie helfen dir, deine Produkte auf beliebigen Vertriebskanälen zu verkaufen.
Na, da kriegt man ja gleich viel mehr Motivation, wirklich so eine Brille zu erfinden und zu verkaufen, wenn Shopify mich beim Erstellen eines Online-Shops so toll unterstützt.
So ist es. Shopify hilft dir dabei, deine Produkte bestens zu präsentieren, sorgt für eine reibungslose Abwicklung bei den Bestellungen und Zahlungen, bietet Tools, um dein Business zu managen und das alles an einem einzigen Ort.
Das klingt richtig mega.
Und für alle schlauen Ideen, die ihr da draußen habt, testet Shopify kostenlos und bringt euer Geschäft auf das nächste Level auf shopify.de. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify.
Bevor wir uns dann dort anmelden, müssen wir die Brille allerdings ja erstmal erfinden. Aber das lässt mich jetzt nicht mehr los.
Wir stecken mal die Köpfe zusammen. Jetzt sehe ich schon, du bist das perfekte Lesevorbild. Ich gehe mal davon aus, deine Eltern waren das auch, ne?
Ja, ich bin ohne Fernseher groß geworden.
Oh, wow.
Ja, und es gibt ein lustiges Bild von mir mit 3, 4 Jahren. Da sitze ich mit dem Bilderbuch und der Raupe Nimmersatt auf dem Klo und lese. Das habe ich meinem Vater nachgeahmt und meine Eltern haben ganz viel gelesen, vorgelesen und ich war ständig in der Bücherei. Und eigentlich seit der Grundschule habe ich immer ein Buch in der Hand.
Jetzt hat sich das Lesen im Lauf der Zeit ja sehr verändert. Dass wir heute anders lesen, bedeutet das auch, dass wir insgesamt weniger lesen?
Das ist eine wichtige Frage und die habe ich Professorin Julia Abel von der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg gestellt. Die ist Literaturwissenschaftlerin und ja, mit der habe ich darüber gesprochen, ob Kinder und Erwachsene heute weniger oder anders lesen.
Ja, also die harten Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Wir verlernen das ein bisschen. Und zwar beziehe ich mich auf die IGLU-Studie 2021 und die PISA-Studie 2022, also zwei sehr große internationale Schulleistungsstudien, die eben auch das Lesen testen. Die IGLU-Studie eben bei den Grundschülern am Ende der 4. Klasse und die PISA-Studie bei 15-Jährigen. Und bei der vorherigen IGLU-Studie war es eben 2016 schon so, dass wir feststellen mussten, dass jedes fünfte Kind nicht sinnentnehmend lesen kann. Das bedeutet, die können zwar rudimentär lesen, aber wenn es darum geht, daraus zu lernen, zum Beispiel aus Texten, also richtig Informationen zu entnehmen, zum Beispiel im Schulunterricht, im Geschichtsunterricht, dann sind sie damit überfordert. Und das war eben 2016 in der IGLU-Studie am Ende der 4. Klasse schon jedes fünfte Kind. Und wir wussten durch andere Studien, dass sich da andeutet, dass die Situation sich verschlechtert hat. Und es ist eben so, dass IGLU 2021, da haben wir dann gesehen, dass jedes vierte Kind eben diese Mindeststandards nicht mehr erreicht. Und eben nicht nur die Gruppe derer, die sehr schlecht nur lesen können, sich vergrößert hat, sondern dass eben auch im Mittel, im Durchschnitt die Werte schlechter geworden sind.
Das klingt ja nicht sonderlich zuversichtlich. Sag mal, welche Gründe haben die Forscher denn ausgemacht? Liegt es jetzt nur an den Eltern, die nicht vorlesen und keine Lesevorbilder mehr sind?
Nicht nur. Also die Schülerschaft in den Grundschulen wird immer heterogener. Immer mehr Kinder haben sozusagen andere Familiensprachen als Deutsch. Auch die digitalen Medien könnten eine Rolle spielen, weil die eben auf Schnelligkeit und kurze Inhalte ausgelegt sind. Und das verändert natürlich auch die Aufmerksamkeitsspanne. Auch Eltern, wie du schon gesagt hast, lesen seltener vor und sind auch keine präsenten Lesevorbilder, nehmen also kein eigenes Buch in die Hand. Außerdem sind immer noch die Folgen der Pandemie spürbar, wo auch die Lesekompetenz gerade aus sozial benachteiligten Familien durch Abschottung und Fernunterricht sich verschlechtert hat. Und die Kinder hatten oft keine Bücher zu Hause.
Sag mal, aber wenn ich diese ganze Entwicklung mal zusammennehme, dann fragt man sich ja, wie kann man das kompensieren? Wer kann das auffangen? Und da sehe ich eigentlich nur die Schulen, die das als wichtigen Part übernehmen müssten.
Absolut. Und an dieser Lesemisere trägt auch die Lesepädagogik mitverantwortlich. Und zwar haben alle gedacht, es reicht, wenn man die Kinder nur oft genug mit Büchern in Kontakt bringt. Und dann kommt das flüssige Lesen von alleine. Deshalb gab es Bücherkisten, Büchergeschenke oder Schullesungen. Aber das ist sinnvoll, klar, und auch ein Gewinn für die Kinder. Aber das ist erst der zweite Schritt. Und wer einfach nicht lesen kann und die Texte nicht versteht, kann ja auch keine Bücher nicht in die Bücher eintauchen. Und deshalb ist man dazu übergegangen, jetzt Lesen zu üben, und zwar täglich.
Jetzt beginnt dieser Tage ja die Frankfurter Buchmesse. Die Besucherzahlen dort sind gar nicht so schlecht und die Umsätze der Buchindustrie oder auf dem Buchmarkt, die sind jetzt auch nicht dramatisch eingebrochen. Deshalb meine Frage, wer liest heute noch viel?
Das habe ich Julia Abel auch gefragt. Ihre Antwort ist jetzt gar nicht so verwunderlich.
Also Mädchen lesen mehr als Jungen. Wir sehen außerdem einen Unterschied bei den Schulformen, also Bildungsunterschiede. Ne? Also dass Schülerinnen am Gymnasium eben mehr lesen als SchülerInnen an Haupt- und Realschulen. Und das bildet sich dann ab auch bei den Nichtleserinnen. Also wir haben fast doppelt so viele Jungen wie Mädchen.
Ja, also Mädchen lesen mehr als Jungs. Jetzt nicht so verwunderlich. Aber ich habe auch mit ihr über den Trend zu Young Adult gesprochen. Das ist eine Sparte, die sich an Leser zwischen 15 und 30 ungefähr richtet. In der Mittelpunkt stehen, ketzerisch gesprochen, Liebesromane in verschiedenen Ausführungen. Und das beschert der Buchbranche ausgezeichnete Verkaufszahlen und rettet den Buchmarkt und auch auf der Buchmesse sehr präsent.
Also wir haben sozusagen eine schrumpfende Branche. Ne? Es gibt weniger Neuerscheinungen, weniger BuchkäuferInnen. Aber man spricht eben bezogen auf New Adult von der rettet quasi die ganze Branche. Und diese Zielgruppe, das sieht man dann auf den Buchmessen ja auch, wo wir jetzt zuletzt, ich meine, in Frankfurt eine ganze Halle für das Thema eigentlich reserviert hatten, dass da eben einfach eine riesige Gruppe kommt und das funktioniert eben über BookTok. Ne? Das hängt zusammen. Also das muss man auch zusammen denken. Also es geht um BookTok, um New Adult, auch Young Adult, aber es geht eben ja vor allem um diese Gruppe und auch diese Zielgruppe, ne? Der jungen, vor allem jungen Frauen.
Also ich finde diese Entwicklung ja großartig. Ich meine, gerade nach diesen deprimierenden Ergebnissen der Bildungsstudien ist das doch wirklich eine gute Nachricht. Und das hat ja sicherlich auch damit zu tun, dass die Autoren von Kinder- und Jugendbüchern mit der Zeit gehen müssen. Ne? Heutzutage wird viel schneller und viel emotionaler erzählt, ganz anders als früher. Ich habe zum Beispiel mal versucht, meinem Sohn die Abenteuer des Tom Sawyer vorzulesen. Und das war auch wieder so ein Buch, das bei mir vor der Haustür lag. Und ich dachte, Mensch, cool, das fandst du als Kind ja auch klasse. Und ich muss zugeben, beim Vorlesen bin ich dann fast selber eingeschlafen. Ein ganz anderes Tempo, das bin ich selbst überhaupt nicht mehr gewöhnt.
Ich war unlängst beim Young Writers Club zu Besuch. Das sind so Teenager, die sich zum Schreiben und Lesen treffen. Und dort habe ich über Sachbuchrecherche geschrieben für Kinder gesprochen. Und ja, da habe ich ein Was-ist-was-Buch aus meiner eigenen Kindheit mitgebracht, so ungefähr 35 Jahre alt. Und die Kinder, wirklich jung, buchaffin, lesegewöhnt, waren völlig entsetzt darüber, wie Bleiwüste, wie mickrig die Bilder waren. Und heute, wenn man heute durch ein Was-ist-was-Buch blättert, ist das viel bunter, es gibt viel größere Bilder, viel kleinere Texte und es gibt mehr Mut zur Lücke und einzelne Geschichten sind interessant. Das ist viel lesbarer auch.
Nun ist es ja unumstritten, dass die Lesekompetenz nachlässt. Trotzdem wollen Verlage Geld verdienen. Wie reagieren die denn jetzt insgesamt auf diese Entwicklung?
Auch dazu hat wirklich Julia Abel etwas sehr, sehr Spannendes gesagt.
Dass die Verlage diese Ergebnisse der IGLU und PISA-Studien, und zwar nicht erst in den letzten 2 Jahren, sondern seit einigen Jahren, überhaupt erstmal zur Kenntnis genommen haben, dass eben Kinder nach der 4. Klasse nicht alle flüssig und perfekt lesen können. Und wir eben 25% Kinder haben, die am Ende der 4. Klasse dazu gar nicht in der Lage sind. Und wir Bücher brauchen, die sich darauf einstellen, durch einfache Sprache, aber auch durch das Layout, wie die eben gemacht werden. Ich denke da zum Beispiel an so Bücher wie Super Lesbar im Belz Verlag, die Geschichten für 13-Jährige veröffentlichen, auf dem Leseniveau zum Beispiel von 9-Jährigen. Die Verlage haben sich darauf eingestellt, dass wir in einer ja ganz stark visuell geprägten Zeit und Gesellschaft leben. Und Kinder- und Jugendbuchverlage reagieren da auch ganz explizit, zum Beispiel mit konkreten Reihen wie Löwe Wow, wo dann eben auf diese veränderten Seh- und Lesegewohnheiten hingewiesen wird und der Bildanteil bei 90%, der Textanteil bei 10% liegt. Aber da gibt es eben inzwischen ein ganzes Segment an Büchern und ich glaube, dass Verlage das jetzt in den letzten Jahren wirklich ganz gut verstanden haben, dass man sich da einfach drauf einstellen muss.
Ja, also ich habe als Kind Asterix geliebt und natürlich Lucky Luke, der Mann, der schneller schießt als sein Schatten. Und es ist ja auch für Erwachsene so, dass Graphic Novels ein Trend sind, der sich schon lange hält. Ich habe gelesen, dass es Studien gibt, wonach es keinen Qualitätsunterschied geben soll zwischen dem Lesen eines Comics und eines vermeintlich richtigen Buches. Aber was ich mich dann doch oft frage, wie ist das beim Lesen von Nachrichten auf dem Handy? Also im Klassenchat, auf WhatsApp zum Beispiel oder Inhalte in Games. Ist das jetzt richtiges Lesen, Birk? Was sagst du als Lesepädagoge? Bringt das Lesen von Social Media den Lesenachwuchs weiter?
Das ist durchaus kontrovers diskutiert in der Fachwelt. Es gibt Experten, die sagen, Lesen ist Lesen, egal in welchem Format. Würde ich jetzt auch erstmal zustimmen. Andere sagen aber eben, dieses Lesen von Social-Media-Inhalten und Texten ist ein bisschen kritischer zu betrachten, weil es eben keine komplexen Geschichten dahinter stehen und weil dieses Emotionale, was wir mit einem Buch verbinden, auch das Haptische, eben komplett wegfällt. Hm. Also es ist zweischneidiges Schwert.
Hm. Sag mal, und dann musst du noch erklären, wie es kommt, dass manche Menschen wesentlich schneller lesen als andere.
Das ist ganz interessant. Und zwar, die schnellen Leser können aus Wörtern und Wortgruppen sofort Bilder im Gehirn bilden und das entsteht eigentlich vor allen Dingen ja durch Übung und durch automatisierte Worterkennung und vielleicht auch den Verzicht des inneren Mitsprechens. Genau, auch das Arbeitsgedächtnis spielt eine Rolle. Also wer mehr Informationen gleichzeitig aufnehmen kann, liest auch schneller und flüssiger. Und aber das Gute daran ist, man kann es wirklich trainieren, schneller zu lesen. Und es kommt natürlich auch ein bisschen auf den Text an.
Jetzt hatten wir ja vorhin schon festgestellt, dass wir unterschiedlich lesen. Ich bin der große E-Book-Leser. Du liebst Papier und rührst ein E-Book gar nicht an. Heißt das denn jetzt auch, dass du vielleicht als Papierleser klüger sein könntest als ich, der E-Book-Leser? Gibt es da Unterschiede?
Tatsächlich glaube ich bei deinen Krimis erstmal nicht. Also Raymond Chandler ist egal, ob ich das nun gedruckt oder als E-Book lese. Aber es gibt Studien, die deuten ein bisschen darauf hin, dass wenn man wissenschaftliche, komplexe Texte liest, das weniger hängen bleibt bei dem E-Book.
Also ich ehrlicherweise fand ja die Berge von Kopien, die man jeden Tag aus der Uni mit nach Hause schleppen musste zum Lesen, immer wahnsinnig anstrengend. Andererseits wusste man am Ende ja, was man getan hatte, nicht wahr?
Absolut. Die Frage ist, wie viel da immer hängen geblieben ist. Aber ich kenne das auch im Geschichtsstudium. 300 Seiten pro Woche waren keine Seltenheit. In den ersten Semestern habe ich mich noch mit voller Liebe drauf gestürzt. Aber irgendwann ist man auch ziemlich genervt davon, wenn das wichtige Buch für die Hausarbeit mal wieder ausgeliehen ist. Da finde ich es natürlich schon cooler, wenn man heute einfach auf wissenschaftliche Literatur digital zugreifen kann von allen Orten hin. Das ist echt auch ein großer Fortschritt.
Jetzt bin ich ja nicht nur bekennender E-Book-Reader, sondern ich liebe Hörbücher. Und ganz besonders, wenn die Autoren sie selbst einlesen. Und jetzt hatte ich dich bei der Vorbereitung dieser Folge auch gebeten, mal nachzuforschen, wie es da aussieht. Und jetzt lassen wir die Kinder und die Leseförderung mal raus. Ist das Erlebnis das gleiche, wenn man ein Buch hört, als wenn man es liest?
Ja, ähnlich, aber nicht gleich. Also beim Lesen spielen natürlich kognitive Prozesse eine Rolle, eine ganz andere. Das Gehirn arbeitet intensiver, man konzentriert sich auch intensiver darauf. Sprache, die Bedeutung und Vorstellungskraft wird ja verknüpft und daher bleibt auch dieses Gelesene besser im Gedächtnis, gerade wenn es um komplexe Sachverhalte oder tiefgehende Reflexionen geht. Ja, beim Hören ist es eher passiv, manchmal auch eben ein Nebenbei-Medium. Ja, das aktiviert andere Gehirnareale, fördert aber eben auch die Hörfähigkeit und die Verarbeitung von Sprache. Also das ist schon gut. Für manche Menschen ist dieses Verständnis beim Hören sogar besser, als wenn sie es lesen.
Also dann ist das Hörbuch besser als sein Ruf. Und außerdem kann man ja auch nebenbei noch eine ganze Menge Dinge erledigen, zum Beispiel Autofahren. Trotzdem muss auch ich zugeben, irgendwo in Ruhe sitzen und dabei in einen Text versinken, ist wirklich ein unvergleichliches Erlebnis.
Ich mag auch beides. Also ich bin auch ein großer Hörbuch-Fan. Aber wie gesagt, ich würde einen E-Book-Reader nicht anrühren.
Na, vielleicht wirst du noch bekehrt, vielleicht beim Übergewicht im Handgepäck, wenn du in deinen Flieger einchecken willst.
Ja, mal sehen. Ich werde jetzt bis dahin aber erstmal mein klassisches 3-Fragezeichen für die ergrauten Fans weiterlesen.
Und ich widme mich Raymond Chandler, dem Krimikönig. Und euch, liebe Hörer, lege ich als Lektüre PM und Schneller Schlau ans Herz, gedruckt oder als E-Paper. Und dir, lieber Birk, danke für deine Leseexpertise.
Es war mir ein Vergnügen.
Wenn ihr da draußen eine Frage habt, die wir für euch beantworten sollen, dann schreibt uns gerne eine Nachricht, am besten bei Instagram oder Facebook. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne ein Abo und eine 5-Sterne-Bewertung da. Damit tschüss, bis zur nächsten Folge. Bleibt neugierig, auch auf Bücher.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.